Teste, oh ja, Test, bin ich online? Ich bin online. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Und ich freue mich schon riesig auf unsere neue Predigtreihe, die wir haben. Krisenfest heißt sie. Und nicht die Krisenpredigtreihe, sondern die Krisenfest-Predigtreihe. Und wir werden 6 Teile haben. Und heute ist der erste Teil. Und wir haben heute das Thema Krisenfest im Zweifel. Und wir haben gedacht, dieses Jahr war ein so fantastisches Jahr. Auch von der Vision her, der Heilige Geist hat uns geführt. Auch irgendwas stört mich hier. Ist das besser so? Okay. Was muss ich machen? Irgendwas sagt mir Julian, aber ich verstehe es nicht. Wenn das weiter so geht, nehme ich das andere Mikrofon. Und nein, es stört mich. Ich wechsle. Unsere Techniker wollen immer, dass ich professionell... Nicht geklappt. So. So, ihr Lieben. Das ist doch besser. Und ich fühle mich nur noch halb wie ein Borg. Amen. So, und zwar haben wir die Predigt reingehabt, Identität. Wir haben über den Epheserbrief gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was glaubst du, wer du bist. Wir haben darüber gesprochen, wir sind in Christus. Und wir glauben tatsächlich, wenn wir in Christus sind, dass wir auch stark werden. Stark werden in Gott, stark werden in Krisen. Ich meine, es tut uns leid, es tut mir auch persönlich leid, dass ich als junger Pastor und als dummer Pastor oft gepredigt habe, komm zu Jesus, dann hast du keine Probleme mehr, dann gehst du nur auf Rosen. Nein, unser Leben ist auch verbunden mit Krisen. Unser Leben auch als Gläubige ist verbunden mit Problemen. Aber die gute Botschaft, dann kannst du jetzt schon nach Hause gehen, Jesus geht mit dir durch die Krise. Amen. Und die bessere Botschaft, und wenn du noch jetzt hier geblieben bist, dann heißt es, dass sogar Krisen uns stärker machen. Dass wir nicht nur krisenfest werden, sondern dass wir sogar Krisen begrüßen können, weil wir wissen, das griechische Wort für Krise ist Entscheidung. Jede Krise führt uns in eine bessere Entscheidung. Amen. Und deswegen können wir auch in Krisen stark und stärker werden. So, unser erstes Thema heute, krisenfest werden durch Jesus auch im Zweifel. Zweifel, und das ist meine Einleitung, wir leben in Deutschland, alle unsere Internationalen haben es schon gemerkt, wenn es darum geht, wenn es um Theologie geht, wenn es um Kirche geht, Religion im Allgemeinen, auch Politik ein Stück weit, dann ist Zweifel in Deutschland hat Hochkonjunktur. So viel Hochkonjunktur, dass man damit sogar Geld machen kann. Einer der berühmtesten Atheisten, Richard Dawkins, hat mit seinem Buch einen absoluten Knaller gelandet, ein absoluter Bestseller im Jahr 2006, das Buch Der Gotteswahn, The God Delusion. Und er ist in diesem Buch eigentlich noch weiter gegangen als die orthodoxen Atheisten, die gesagt haben, es gibt einfach keinen Gott. Die Wissenschaft hat bewiesen, es gibt keinen Gott. Er ist noch weiter gegangen. Er hat in seinem Essay Viruses of the Mind, also die Virusse des Gehirns, hat er gesagt, dass Religion ein gedanklicher Virus ist. Dass Religion, Menschen, die an eine Religion glauben, an einer Geisteskrankheit leiden. Das ist eine totale Herausforderung gewesen für uns als Christen und immer noch. Und er ist mit diesem Buch super gelandet in der deutschen Gesellschaft, weil die Deutschen, was in Bezug auf Religion, in Bezug auf Glauben, lieben es, Zweifel zu haben. Ja, das ist, wie wir trainiert worden sind in der Schule, in der Universität. Man spricht niemals von gesunden Glauben oder man spricht niemals von blinden Zweifel, sondern man spricht von blinden Glauben und von begründeten Zweifel. Ne? Das ist das. Das ist das eine. Aber Deutschland ist ein widersprüchliches Land. Haben wir unsere Kinder durchgequält durch die Schule, durch die Uni, vollgepackt mit Zweifel, vollgepackt mit Unglauben, so ist es doch dann in der Wirtschaftswelt, in der Arbeitswelt von Deutschland wieder ganz anders. Oder stellt euch vor, ihr wärt in der deutschen Nationalmannschaft. Ihr spielt gegen, na, Brasilien kann ich jetzt schlecht sagen, gegen Spanien. Spanien ist, glaube ich, auch nicht mehr so doll. Sagen wir gegen Holland, unseren Lieblingsgegner. Und es steht am Ende der Verlängerung, steht es 0-0. Und es ist das Elfmeterschießen. Wen würde wohl Jogi Löw von uns zum Elfmeterschießen einteilen? Die sagen, oh, ich bin so voller Zweifel an unserer Nationalmannschaft. Ich bin so voller Zweifel an meinen eigenen Fähigkeiten. Ich bin voller Zweifel an meinem Trainer. Oder würde er die einteilen, die sagen, ich bin total überzeugt, ich werde das Ei ins Netz hauen. Ich werde den Sieg holen für Deutschland. Was meinst du wohl, wen er wählen wird? Oder gehen wir in die Wirtschaft hinein? Wen würde wohl ein Unternehmer einstellen? Jemand, der an sich selbst zweifelt? Jemand, der an den Werten dieses Unternehmens zweifelt? Oder jemand, der total überzeugt ist von sich selbst, total überzeugt ist von den Prinzipien und Werten und Visionen dieses Unternehmens. So leben wir in einer zweigeteilten Welt in Deutschland. Wenn es um Glauben geht, wenn es um Religion geht und auch um Politik, sind die Deutschen sehr stark vom Zweifel geleitet. Wenn es um Leistung geht, um Arbeit, da erwartet man von Deutschen Glaubenswunder und Glaubenshelden. Das gilt übrigens auch für die juristische Welt, für die Welt des Rechts. Oder könntet ihr euch vorstellen, in Deutschland würde man Richter oder Polizisten akzeptieren oder respektieren, die zweifelten an der Grundrechtsordnung, an dem Grundrecht unserer Bundesrepublik. Da erwarten wir hochmotivierte, wahrhaftige und tugendhafte Menschen, die sich einsetzen als Richter, als Polizisten. Zweifel, das ist mein zweiter Punkt, ist ganz normaler Teil deines und meines Lebens. Ich glaube, dass viele Pastoren, dass viele Gemeinden den Fehler gemacht haben, ihren Gläubigen aufzubürden, Zweifel als etwas Böses, als etwas Schlechtes zu sehen. Zweifel herauszudrängen, herauszuschmeißen aus ihrem Leben. Aber ich glaube, Zweifel an sich ist ganz normal in unserem Leben und Zweifel ist etwas Neutrales. Es ist wie so eine Messanzeige in der Armatur deines Lebens. Mein Sohn kam letztens ganz beglückt nach Hause. Er hat seinen Führerschein gemacht. Wir haben alle gejubelt. Wir waren alle voller Freude. Und natürlich haben Papa und Mama gesagt, wir betteln um eine Spritzfahrt. Und so hat er mit uns seine erste Fahrt mit Mama und Papa gemacht. Im Rhein entlang, war wunderschön. Und er ist so umsichtsvoll gefahren. Also ich habe richtig gute Hoffnung für unser Auto. Amen. Und er ist so toll gefahren und er ist kein Kavalierstaat, sondern er konnte sogar bei McDonald's, da sind wir nochmal reingefahren, die engen Kurven, er konnte sogar ohne Gas, konnte er losfahren. Übrigens habe ich ihm das beigebracht, beim Übungsplatz in Köln. Und nicht, dass ihr denkt, ich wäre stolz, aber das hat mich doch sehr stolz gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, David, ich habe gesehen, da gab es eine Werbung da in dem Unternehmen, da suchen sie jetzt Fahrer. Willst du nicht den Job übernehmen für deine Überbrückungszeit? Und er hat gesagt, Papa, ich glaube nicht, dass ich das schon schaffe. Dazu brauche ich mehr Fahrpraxis. Und dann war ich total begeistert. Weil das ist genau das, was ich mit Zweifel meine. Er weiß von sich selbst, er bezweifelt, dass er diesen Job schon machen kann, weil er braucht noch mehr Auseinandersetzung mit der Fahrpraxis. Und das ist genau der Sinn von Zweifel. Zweifel ist ein ganz normale Messanzeige in deinem Leben. Stell dir vor, du bist in der Schule oder auf der Uni und du stehst vor einer Prüfung und du zweifelst, ob du diese Prüfung bestehen kannst, dann kannst du dich entscheiden für zwei Entscheidungen. Entweder du verdrängst deinen Zweifel Und dann wird irgendwann dein Zweifel sich verwandeln in Furcht und vielleicht sogar Versagen. Oder du nimmst deinen Zweifel und lässt dich motivieren und sagst, ich werde jetzt noch härter mich vorbereiten, damit ich diese Prüfung gut schaffe. Oder nehmen wir ein Beispiel aus der Beziehungswelt. Du datest jemanden und du bist nicht so genau sicher, soll ich wirklich mich mit dem befreunden, soll ich wirklich mich einlassen auf ihn, vielleicht sogar auf eine lebenslange Ehe mit diesem Mann oder mit dieser Frau. Dann ist Zweifel, wenn du es verdrängst, führt es dich vielleicht in eine Orientierungslosigkeit und hinterher einen totalen Frust. Warum konnte ich mich nur auf den einlassen? Oder du nimmst den Zweifel und sagst, ich merke, ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung, ich bin noch nicht bereit sogar für eine Ehe. Ich möchte diesen Menschen besser kennenlernen. Ich bin jetzt bei der Jugend eingeladen und ich glaube auch die jungen Erwachsenen sind eingeladen am Freitag. Und da werden wir einen Gentleman- und einen Ladies-Abend haben, Seminar. Und ich werde ein Seminar für Gentlemen geben und wir werden die Liste aller Frauen, also aller göttlichen Frauen, sage ich mal, die haben 12 Kategoriepunkte für den Mann, den sie einmal heiraten werden. Und das will ich alles mit unseren Gentlemen durchgehen. Amen. Das heißt also, da hat sich jemand entschieden, ich habe mich entschieden, ich möchte so jemanden als Partner haben. Also Zweifel, wenn es positiv angegangen ist, dann führt es dich in eine bessere Entscheidung. So auch mit Gott. Wenn wir Zweifel haben in unserem Glauben, dann kannst du Zweifel verdrängen, dann führt es dich in ein wirkliches Glaubenschaos oder du kannst Zweifel nehmen und du sagst, ich möchte Gott besser kennenlernen, ich möchte das Wort Gottes besser kennenlernen und das haben alle Männer und Frauen Gottes in der Bibel erlebt. Denken wir an Johannes den Täufer, Matthäus 11, Verse 2 bis 6. Johannes der Täufer, dieser Fels von Glaubensheld, die Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg in der Wüste und er wird eingesperrt und er ist dort im Gefängnis und auf einmal zweifelt er daran, ob Jesus der Messias ist. Aber er vergammelt dort nicht mit seinem Zweifel, sondern er ruft zwei seiner Jünger ins Gefängnis und er schickt sie zu Jesus und lässt bei Jesus nochmal nachfragen, bist du der, auf den wir warten sollen? Und Jesus antwortet, das finde ich so genial, weißt du, wie Jesus umgeht mit dem Zweifel seiner Jünger? Er sagt, hey, du zweifelst, boom, du bist verdammt oder Verlierer, sondern er sagt zu ihm, berichtet Johannes, was geschieht. Lahme können wieder gehen. Blinden wird das Augenlicht aufgetan. Amen. Tote werden auferweckt und das Reich Gottes wird gepredigt. Amen. So sind sie zurückgegangen zu Johannes. Denken wir an Petrus. Petrus, der auf dem Wasser lief, übrigens als einziger der Jünger. Und er sich nicht mehr fokussiert auf Jesus, sondern er sah den Wind. Nun gut, den Wind kann man nicht sehen. Wahrscheinlich sah er die Wellen. Er war total fokussiert auf seine Probleme und er fängt an zu sinken. Wie reagiert Jesus? Haha, selbst Pech gehabt, hast gezweifelt, booms. Nein, Petrus ruft zu ihm, rette mich, Herr. Und Jesus nimmt seine Hand und sagt, warum zweifelst du, Kleingläubiger? Ja. Oder denken wir an Thomas. Thomas ist so ein ganz besonderer Mensch. Thomas, der so ein entschiedener Jünger war. In Johannes 11, Vers 16 lesen wir noch davon, dass er zu Jesus sagte, ich werde mit dir sterben. Und dann war er von der gleichen Hoffnungslosigkeit erfasst wie alle anderen Jünger, als Jesus gestorben war. Warum? Weil er eine ganz andere Sicht hatte von Jesus. Er dachte, er wäre der Messias, der gekommen wäre, um Israel zu retten, um eine neue politische Ära einzuläuten. Er hat es nicht verstanden, was Jesus sagte, ich bin gekommen, die Welt zu retten und ich werde sterben, ich werde leiden durch die Hand der Menschen. Er hat es nicht verstanden, so wie alle anderen Jünger. Nur mit dem Unterschied, nach der Kreuzigung blieb er von seiner kleinen Gruppe fern. Er war nicht dabei bei dem ersten Mal, als Jesus sich offenbart, als der Auferstandene. Die anderen blieben zusammen. Aber Thomas hatte das Glück, dass er in einer sehr guten Kleingruppe war. Ich hoffe, du bist auch in einer guten Kleingruppe. Weil sie gingen hin zu Thomas in seiner Einsamkeit, in seiner Hoffnungslosigkeit und sagten, komm Thomas, der Herr ist uns erschienen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und dann sagte er zu ihnen, und so aus einem Trotz, aus einer Bitterkeit, wenn ich nicht seine Wundmale sehe, wenn ich nicht meine Hände lege in seine Seite, so will ich nicht glauben. Wie so ein kleiner, trotziger Junge. Aber weißt du, wie Jesus reagiert? Als Thomas da ist beim zweiten Mal, wo er erscheint, sagte Thomas, sieh hier meine Wundmale. Komm, berühre meine Seite. Jesus begegnet Zweiflern nicht mit Ablehnung, nicht mit Verurteilung, sondern Jesus begegnet Zweiflern auf der Ebene, auf der wir es brauchen. Er sagt, komm, berühre mich, hab eine Erfahrung mit mir, hab eine Begegnung mit mir, ich will deinem Zweifel begegnen. So ist Jesus. Das heißt also, Zweifel, wenn wir Zweifel nicht religiös verdrängen, sondern wenn wir Zweifel begegnen, dann wird Zweifel uns auch nicht schaden. Denken wir an diese drei Männer Gottes. Johannes der Täufer, er hat seinen Zweifel überwunden, er war bereit für seine Überzeugung zu sterben. Denken wir an Petrus, einer der wichtigsten Architekten der Gemeinde Jesu. Und denken wir an Thomas, die Kirche hat ihn lieblos genannt, Thomas den Ungläubigen. Nirgendwo in der Bibel wird er so genannt, sondern Thomas ging danach bis nach Indien, verkündete dort das Evangelium. Bis heute gibt es die sogenannten Thomasiter, die immer noch den Glauben von Thomas ehren, indem sie sich nach seinem Namen nennen. Amen. Das tut Jesus. Er verwandelt uns tief, mitten in unserem Zweifel. Und Zweifel, wenn wir ihn nicht verdrängen, sondern wenn wir Zweifel nehmen und sagen, ich muss meine Beziehung zu Gott verbessern, ich muss meine Beziehung zu Gott vertiefen, dann kann der Zweifel sogar uns führen zu einer neuen Erkenntnis über Glauben. Glaube kommt nämlich nicht aus uns selbst. Glaube ist keine persönliche Anstrengung oder eine religiöse Anstrengung. Der Römer 10, Vers 17 heißt es, dass der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Amen. Das heißt, Glaube ist ein Geschenk Gottes, ist keine Leistung von uns selbst. Das heißt sogar noch tiefer in Galater 5, Vers 6, dass der Glaube wirksam wird durch die Liebe. Das heißt, wir fangen an zu vertrauen. Wir fangen an zu glauben, wenn wir in liebevollen Beziehungen sind. So geht es uns als Kind, so geht es uns als Partner, so geht es uns mit Gott. Wenn wir in einer liebevollen Beziehung sind, dann fangen wir an, unseren Eltern zu vertrauen, fangen wir an, sogar uns selbst zu vertrauen. Glaube kommt aus einer liebevollen Beziehung. Und noch ein Wort zu Zweifel, weil wir ja nach zwei Tagen nach dem Reformationstag sind, da möchte ich da doch noch mal was zu sagen. Ich glaube, dass Zweifel, wenn wir ihn gesund angehen, uns auch erlösen kann von nichtigen Wegen. Denken wir an Martin Luther. Denken wir an diesen Mann, der Deutschland geprägt hat wie kein anderer. Und doch war er so geschüttelt von Zweifel, ob er in die Hölle ging. Als Mönch der Augustiner hat er gezweifelt an Gottes Güte, an Gottes Vergebung und Erbarmen. Und als er in diesem Zweifel war, kam er näher zu Gott, kam er näher zu seinem Wort und erkannte auf einmal aus dem Römer 3, Vers 23, allein durch Gnade werden wir gerettet und nicht durch Werke. Amen. Das ist genau das, was er 1517 an die Türen von der Wittenberger Kirche genagelt hat, dass wir allein durch Gnade gerettet werden. Wie kam diese Erkenntnis, wie kam der Mut, auch der katholischen Kirche dort die Stirn zu bieten? Durch Zweifel. Durch Zweifel, dass er gezweifelt hat, weil wenn man Geld bezahlt, wenn man spendet, dass dadurch die Sünden bezahlt werden, dass durch gute Werke Sünden bezahlt werden, sondern allein durch die Gnade unseres Herrn. So Zweifel hat ihn näher zu Gott gebracht. Zweifel hat ihn näher zum Wort Gottes gebracht. So kann Zweifel uns auch helfen, uns zu trennen von nichtigen Wegen, die führen in tote Religion und nicht zum lebendigen Glauben. Und mein letzter Punkt. Was passiert, wenn Zweifel verdrängt wird? Ich möchte die schwierigen Seiten des Zweifels mit euch anpacken. Es sind die Zweifel, die entstehen in Schicksalsschlägen. In den Zeiten unseres Lebens, wo wirklich wir die tiefsten Tiefen unseres Lebens erreichen. Zweifel, der da fragt, wo war Gott in Auschwitz? Warum hat Gott Kriege zugelassen? Warum hat Gott den Zweiten Weltkrieg zugelassen? Oder den Krieg aus dem Land, aus dem ich komme? Das sind die allgemeinen Fragen. Viel schwieriger wird es bei den persönlichen Fragen. Warum hat Gott zugelassen, dass ich als Kind vergewaltigt wurde? Oder wir können uns erinnern, 2010, das Trauma, das durch alle Gemeinden ging. Warum hat Gott erlaubt, dass der Enkel, dass Mirko, der Enkel von Pastor Schlitter, entführt und getötet wurde? Ich dachte, wir wären Christen. Ich dachte, uns passiert das nicht. Warum passieren diese Dinge in unserem Leben? Das sind die schwierigen Fragen. Das sind die harten Fragen. Das sind die Fragen, die uns manchmal zur Verzweiflung bringen wollen. Ein Buch in der Bibel, das sich exklusiv und nur konzentriert mit dieser Frage beschäftigt, wo ist Gott in meinem Schmerz, ist das Buch Hiob. Hiob ist eins der wertvollsten und eins der tiefsten Bücher überhaupt in der Bibel. Die Bibel berichtet uns im Hiob, dass Hiob ein rechtschaffener Mann war. Redlich, gottesfürchtig, er mied das Böse. Er war perfekt. Hiob 1, Vers 1, das sagt Gott über ihn. Hiob 1, Vers 5. Er war aber darauf bedacht, dass er und seine Familie immer im Reinen war mit Gott. Er hat immer, schon im Vorgriff sogar, Opfer gebracht, damit Gott doch vergeben soll, seine Sünden und die Sünden seiner Familie. Und dann kam dieser schreckliche Tag, dieses schreckliche Unglück. An einem Tag verlor er all seinen Besitz, verlor er sogar alle seine Kinder, alle starben durch Wetterkatastrophen. Und dann kam es sogar noch schlimmer. Der Teufel schlug ihn mit Krankheit. Und obendrauf, als Sahnehäubchen noch, als er da sitzt in seinem Leid, in seinen Schmerzen, in seinem körperlichen Krankheit, verhöhnt ihn noch seine Frau. Das ist das, was wir brauchen. Oder? Seine Frau verhöhnt ihn und sagt, fluche Gott und stirb. Wow. Und wenn wir Hiob betrachten, auf dem ersten Blick, dann zollt uns das wirklich Respekt ab. Absolut perfekt hat er reagiert. In Hiob 1, 21 sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Wow. Eigentlich perfekt, ne? Gott hat mich gesegnet. Gott hat mir die Segnung wieder weggenommen. Ich entscheide mich, den Herrn zu preisen. Und Hiob 2, Vers 10, da sagt er zu seinen Seelsorgern, das Gute nehmen wir von Gott an. Da sollten wir doch auch das Böse, sollten wir nicht auch das Böse von ihm annehmen? Auf den ersten Blick, auf das erste Mal, wenn wir das hören, denken wir, wow, was für ein frommer Mann, was für ein perfekter Mann. Und diese Theologie ist uns auch nicht unbekannt. Wir kennen sie aus der Kirche. Dass Gott, der Allmächtige, der souveräne Gott ist, er segnet uns und genauso kann er auch Fluch über uns bringen. Er gibt uns das Gute und genauso kann er in der nächsten Minute das Böse über uns bringen. Im Islam ist es noch deutlicher. Noch deutlich ist der Fatalismus, der Schicksalsglaube dort offenbar. Allah entscheidet alles, entscheidet das Gute, entscheidet das Böse und wie er will, um uns zu prüfen. Nicht um uns zu strafen für unsere Sünden, sondern den Guten. Hiob war ja ein Guter, er war ja kein Schlechter. Wäre ja einfach gewesen, wenn Hiob ein Schlechter gewesen. Ja, mir geht's so schlecht, weil ich das und das gemacht habe, weil Gott mich bestrafen will. Nein, hier geht's ja um jemand, der gut ist. Das ist ja das, was uns oft so zum Verzweifeln bringt. Warum müssen die Guten unter uns so leiden? Wenn wir diese Theologie weiter verfolgen, ist Gott wirklich so? Ist Gott wirklich so fast wie soll man sagen, ein Abziehbild, was viele Menschen erlebt haben in ihrem Elternhaus? Ein Vater, der auf der einen Seite herzensgut ist und liebevoll und wenn er voller Alkohol oder voller Drogen war, zu einem Monster sich verwandeln konnte. Die ganze Familie zusammengeschlagen hat oder alles versoffen hat oder wie auch immer. Ist Gott wirklich so? Ein Janusgesicht, manchmal so, unberechenbar, willkürlich? Ich meine nein. Die Bibel lehrt uns etwas anderes von Gott. Die Bibel lehrt uns Jakobus 1, Verse 13 bis 16, dass Gott nicht versucht wird vom Bösen und er niemanden versucht zum Bösen. Dass jede gute Gabe von Gott kommt, bei dem es keine Veränderung gibt. Amen. Wenn du einmal Amen sagen solltest in dieser Predigt, hättest du es jetzt sagen sollen. Amen. Preis dem Herrn, aber ich merke schon. Matthäus 7, Vers 11. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, hier ist ein Beispiel. Wir, die wir oft wechselhaft sind, wir, die wir oft böse sind und fehlerhaft sind als Väter, jawohl. Aber wenn unsere Kinder uns bitten, Papa, gib mir ein Brot, geben wir doch keinen Stein, oder? Wenn unsere Kinder uns bitten, Papa, bitte gib mir Milch, geben wir doch keinen Skorpion, oder? Und dann sagt Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, schon fähig seid, euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr, Amen, wie viel mehr gibt Gott uns, wird euch euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Amen. Das ist das, wie Gott ist. Und das ist das, wie Jesus uns ihn vorstellt. Hier ist eine tiefere Offenbarung von Gott. Denn wenn wir hier richtig untersuchen, wenn wir ihm wirklich auf den Zahn fühlen, wir sind so beeindruckt, Hiob, von deiner Frömmigkeit, von deiner Leidensfähigkeit, aber wenn wir mal so richtig sein Herz sehen, und Gott sei Dank öffnet er irgendwann in dem Verlauf seiner Krise sein Herz, dann sind wir sehr erstaunt, was alles in Hiob drinsteckt. Hiob 3, 25 war erfüllt von einer Angst gegenüber Gott. Denn ich fürchtete einen Schrecken und es traf mich, wovor mir bangte. Hiob hatte eine Angst vor Gott. In Hiob 10, Verse 6 und 7, da sagt Hiob, du bist jemand, Gott, du suchst nach meiner Schuld, obwohl ich keine Schuld habe. Das hört sich fast an wie ein Ehestreit. Hiob 19, Vers 6. Du bist der Gott, der mich in die Irre führt. Hammer. Das war die eigentliche Meinung von Gott. Versteht ihr, hier war eine Fassade, eine religiöse Fassade. Hier war Zweifel verdrängt, aber innerlich hat's gekocht. Weißt du, wovon ich spreche? Aber hier kommt es heraus. Und in Hiob 23,7 sagt er, wenn doch da ein Richter wäre zwischen mir und Gott, er würde herausfinden, dass ich im Recht bin und Gott im Unrecht. Hammer! Das war alles hier drin, alles vergraben. Hiob und Gott hatten wirklich eine Ehekrise. Äußerlich perfekt. Oh, ich liebe dich so sehr. Ja, ich nehme das Gute und das Böse. Innerlich hat's gekocht. Aber Gott sei Dank hat Hiob irgendwann darüber geredet mit Gott. Er hat mit Gott geschimpft. Darf man mit Gott schimpfen? Anscheinend schon. Darf man mit Gott hadern? Anscheinend schon. Lies mal die Psalmen. Und Gott fängt an, ihm zu antworten. Es ist so herrlich. Und weißt du, und dann, indem er seine ganze Bitterkeit rauslässt, indem er anfängt, über Gott zu sprechen, über seinen Zweifel, über sein ganzes verdrehtes Gottesbild, fängt er an, eine Begegnung zu haben mit Gott. Gott antwortet ihm. Und das ist die Lösung seiner Lebenskrise. Er sagt, Hiob sagt am Ende dieser Krise im Hiob 42,5, vom Hörensagen hatte ich von dir vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Amen. Das ist das, was Gott möchte. Gott möchte nicht, dass wir religiöse Fassaden tragen. Gott möchte nicht, dass wir unseren Zweifel verdrängen, sondern Gott möchte, dass wir mit ihm über unseren Zweifel, sogar über unseren Hader mit ihm sprechen. Denn wenn wir von ihm berührt werden, dann können wir wirklich Zweifel überwinden. Ich glaube daran, dass Gott sich Zweifler erwählt hat. Schau mal die Jünger an. Schau mal die an, die wir am Anfang angeschaut haben. Gott hat sich auch einen Hiob erwählt und er segnet ihn 7-fach so viel wie am Anfang. Gott ist ein guter Gott. Und er lässt uns nicht allein in der Krise, sondern er benutzt sogar die Krise dazu, um uns stärker zu machen wie am Anfang. Gott ist der Gott, der sogar die Krise des Kreuzes verwandelt hat in den Triumph der Auferstehung. Amen. Ich möchte gern, dass wir unsere Augen schließen und ich würde gern, dass wir zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für die wertvollen Menschen, die heute hier sind in diesem Gottesdienst. Für jeden Einzelnen kennst du. Jedes einzelne Herz kennst du durch und durch. Und ich danke dir gerade jetzt, dass du für uns die Tür geöffnet hast, dass wir mit dir persönlich Kontakt aufnehmen können. Vater, wir waren getrennt durch unsere Schuld, aber du hast diese Kluft überwunden durch Jesus Christus. Und das ist meine erste Einladung, die ich heute Morgen geben möchte. Ich möchte gern Menschen heute einladen, die vielleicht das allererste Mal eine Entscheidung treffen möchten und sagen möchten, ich habe erkannt heute auch, dass Gott mich liebt. Selbst in meiner Krise, selbst in meinen Fragen, warum hat Gott das zugelassen, habe ich erkannt, Gott ist der liebende Vater. Und ich brauche es, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott hat alles getan, damit du mit ihm Kontakt aufnehmen kannst. Er gab Jesus Christus. Jesus Christus kam im Fleisch. Er hat alle unsere Schuld getragen und auf sich genommen am Kreuz. Er hat unsere Stelle eingenommen im Gericht. Und die Bibel sagt, dass wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn aufnehmen als unseren Herrn und Retter, dass uns alle Schuld vergeben wird, dass wir gereinigt werden und dass wir in einen neuen Stand gehoben werden. Wir werden Kinder Gottes. Wir kommen in einen neuen Bereich, in den Autoritätsbereich seiner Liebe und seiner Herrschaft. Und ich möchte, während alle unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gern fragen, ist heute Morgen jemand, der sagt, ich möchte heute diese Veränderung erleben. Ich möchte Jesus Christus einladen und ihm die Erlaubnis geben, mein Retter und mein Herr zu sein. Ich möchte ihn bitten, dass er mir all meine Schuld vergibt. Dann bitte ich dich gerade jetzt, dein Herz zu öffnen und einfach als Zeichen deine Hand zu heben. Ist jemand hier? Dann möchte ich gerade jetzt für dich beten. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Und ich möchte gerne beten, dass Sie heute ein Erlebnis haben mit Jesus Christus. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Preis dem Herrn. Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich würde gern für noch etwas beten. Ich glaube, dass heute Morgen der Heilige Geist zu einigen gesprochen hat. Und ich glaube einfach, dass Menschen heute hier sind, die eine Berührung durch den Heiligen Geist erfahren werden. Hier sind Menschen, die selbst Zweifel haben. Zweifel haben, dass Gott sie wirklich so liebt, wie sie sind. Ich glaube, dass Gott heute dich heilen will in der Tiefste deiner Persönlichkeit. Er möchte dir zeigen, dass du wertvoll bist, dass du kostbar bist, dass du angenommen bist von Gott so, wie du bist. Hier sind Menschen, die sind in einer Krise in ihrem Beruf. Du zweifelst an dem, an deinen Fähigkeiten. Gott wird dir heute zeigen, dass er dein Arbeitgeber ist. Dass er der ist, der deine Geschicke in der Hand hat. Und er wird dir Gelingen geben in allem, was du tust. Preis dem Herrn. Hier sind Menschen in einer Beziehungskrise. Du zweifelst daran, dass jemand dich lieben könnte und du kannst dich nicht öffnen für eine Beziehung, aber der Herr wird heute ein tiefes Werk der Heilung tun. Und ich würde gern jetzt einfach, während unsere Augen geschlossen sind, beten, dass der Heilige Geist jedem dort begegnet, in seinem Zweifel, ganz egal welchen Zweifel du hast, und dass er dir begegnet, so wie Hiob, so wie Thomas, so wie Petrus. Wichtig war, sie haben ihr Herz geöffnet. Sie haben angefangen, mit Jesus zu reden. Und ich sage dir, Jesus wird heute antworten. Amen. Und ich würde gerne da, wo du bist, an deinem Platz, wenn du sagst, ich brauche heute eine Begegnung mit Jesus in meiner Lebenskrise, in meinem Zweifel, dann öffne einfach gerade jetzt deine Hände, dort, wo du bist. Und ich würde gerne beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich berührt. Danke, Jesus. Öffne einfach deine Hände dort an deinem Platz, wo du bist. Vater, ich danke dir gerade jetzt, Herr, dass du Menschen berührst in übernatürlicher Weise. Zeig ihnen, dass sie wunderbar gemacht sind, Herr, nach deinem Ebenbild, Herr, dass sie kostbare Töchter und Söhne Gottes sind, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du ihnen hilfst in ihrem beruflichen, in ihrem schulischen Umfeld, Vater. Danke, dass du ihnen wieder neuen Glauben und neue Zuversicht schenkst, Vater. Ich danke dir für Menschen, die davor stehen vor einer Beziehung, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du sie zubereitest, Vater. Dass du sie innerlich ausrichtest auf dich, Vater. Sie wissen, wie wertvoll sie sind, Herr. Und dass sie wissen, wer sie sind, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Danke für deine mächtige Kraft in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass wir jeden Zweifel, Herr, dass Zweifel nicht mehr unser Feind ist, Herr, sondern dass Zweifel etwas ist, wo wir uns entscheiden können und wir entscheiden uns heute, in die richtige Richtung zu gehen, unsere Beziehung zu Jesus, zu dem Wort Gottes zu vertiefen und wir werden die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Leben. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns Gott nochmal preisen, lass uns ihn nochmal erheben mit einem Lied und ihn wirklich den Platz geben, der ihm gebührt. Amen.